Der Kanzler erwartet, dass sich China für ein Ende des Ukraine-Krieges einsetzt. Herr Richter, aber hat China überhaupt ein Interesse daran, diesen Krieg zu beenden?
Ich glaube schon, dass China ein Interesse hat, den Krieg zu beenden. Allerdings will China verhindern, dass Russland dabei als Verlierer hervorgeht. China will Russland nicht als Verbündeten verlieren, auch in der weltweiten Konkurrenz. China will natürlich versuchen, nicht alleine dazustehen, sollte Russland von der Weltbühne verschwinden. Das ist, glaube ich, auch ein Motiv. Auf der anderen Seite gibt es auch wirtschaftliche Gründe und auch grundsätzliche Erwägungen politischer Art, warum China diesen Krieg beenden will. Es hat ja auch schon lange versucht, das zu tun. Es gab chinesische und auch chinesisch-brasilianische Vorschläge, wie man den Krieg zu Ende bringen kann. Das war ein Versuch, Völkerrecht, Prinzipien zu verbinden mit strategischen Interessen. Das ist erstmal im Westen jetzt nicht gut, damals jedenfalls in Europa nicht gut angekommen. Mittlerweile hat sich das gedreht und man fordert China auf, mehr zu tun, um diesen Krieg zu beenden.
Aber ist es momentan nicht auch so, dass China davon profitiert, dass Russland sehr abhängig von China ist?
Ja, sicherlich. Ich meine, China kann jetzt, was die Wirtschaft betrifft, natürlich Einfluss nehmen auf die Preisgestaltung. Es geht also um die Umleitung zum Beispiel von Gas und Öl in Richtung China. Dazu ist ja auch eine große Pipeline geplant, die man von Sibirien aus nach China führen will, zum Teil durch mongolisches Gebiet. Und hier ist es völlig klar, dass China das nicht einfach bezahlen wird, sondern dass man dann doch darauf achtet, dass die Preise günstig sind, dass Russland einen großen Teil dieser Kosten dann übernehmen wird. Und der chinesische Hunger nach Energie ist natürlich groß und das ist eine erstrangige Quelle, die sie auch natürlich behalten wollen.
Würden Sie dann sagen, Stand jetzt ist eher Russland von China abhängig?
Das würde ich sagen, insgesamt, was Wirtschafts- und Handelspolitik betrifft ganz sicher, was Energiepolitik betrifft auch. Russland braucht Absatzmärkte, um noch aus Öleinnahmen Geld zu gewinnen. Und da ist China der größte Abnehmer. Auf der anderen Seite hat China auch Interesse an russischem Militärmaterial. Offenbar ist es noch nicht so, dass Russland nun alles an China weitergibt, was es derzeit in der eigenen Pipeline hat. Und das ist auch wohl der Grund, weshalb man da ein Geschäft machen wird. Und China hofft natürlich auch von den Kriegserfahrungen Russlands profitieren zu können.
Aber kann China dann Putin, sage ich mal, den Frieden diktieren, also Putin vorschreiben, dass jetzt Frieden in der Ukraine herrschen soll?
Das glaube ich nicht, dass es diktieren kann, aber es kann natürlich einen gewissen Druck ausüben. Es kann deutlich machen, wie das Interesse ist in China. Und es wird schon so sein, dass Putin die chinesische Meinung nicht unbeachtet lässt. Da kann er sich gar nicht leisten. Auf der anderen Seite wird er selbst auf seine Minimalzielsetzung beharren, also die Kontrolle des Donbass, der beiden Gebiete Donetsk und Luhansk. Während er ja zugesagt hat, die übrigen Gebiete, also den Landkorridor, der durch Cherson und Saporischschja führt, nach der Krim zu behalten, einerseits aber auch dort die Front einzufrieren, also nicht weiter voranzutreiben. Das könnte dann die Kompromisslösung sein aus russischer Sicht.
Ja, passend zu Putins Besuch in China, proben momentan die Atomstreitkräfte Russlands. Ist das ein Zufall?
Also, das ist immer beides. Es ist einerseits das nukleare Signaling, wie man das im Englischen bezeichnet. Das heißt, man erinnert daran, dass man eben Nuklearmacht ist, was aber im Grunde genommen jeder ja weiß. Auf der anderen Seite gibt es auch Routineübungen, die einfach die operative Einsatzfähigkeit der Nuklearstreitkräfte jedes Jahr überprüft. Das ist insofern jetzt nicht so außergewöhnlich. Aber dass es jetzt auch so gemacht wird, dass man das im Westen erkennen kann, damit demonstriert man natürlich auch nukleare Fähigkeiten. Das wird zum Teil im Bündnis aber auch kopiert, denn auch wir haben ja Übungen gemacht, zum Beispiel Übungen der nuklearen Teilhabe, die durchaus nicht geheim gehalten worden sind, sondern dann auch in der Presse veröffentlicht worden sind. Also auch hier gibt es Signale beider Seiten. Ich denke aber trotzdem, dass die Abschreckung im Nuklearbereich funktioniert.
Ja, nun gab es ja auch Angriffe auf Moskau und das heißt in Russland, wenn russisches Gebiet angegriffen wird, dann ist auch der Einsatz von Atomwaffen, legitim. Ist das ein Spiel, was Putin da dann jetzt spielt, oder meint er das tatsächlich ernst?
Naja, die Doktrin ist ja schon etwas älter. Sie sagt, wenn russisches Gebiet angegriffen wird und es dabei zu einer existenziellen Bedrohung Russlands kommt oder zu einer Bedrohung vitaler Sicherheitsinteressen. Und diese Doktrin ist auch ausgeweitet worden auf Verbündete wie Weißrussland vor allen Dingen. Vor diesem Hintergrund muss man sehen, dass das natürlich eine Doktrin ist, die man interpretieren kann.
Aber würden Sie sagen, Russland ist schon in die Ecke gedrängt? Also viele Experten sagen ja, für Russland läuft es momentan nicht sehr gut. Würden Sie diese Auffassung teilen?
Ja, generell kann man natürlich sagen, es ist schon erstaunlich, dass im fünften Kriegsjahr die russischen Streitkräfte noch immer nicht viel weitergekommen sind. Das Ziel Russlands oder Putins ist im Moment klar, die volle Kontrolle über Luhansk und Donetsk. Bei Luhansk ist das ja fast schon der Fall. Im Bereich Donetsk fehlen den Russen etwa noch 20% des Gebietes. Das sind so um die 5.000 bis 6.000 Quadratkilometer. Und da kommen sie eben in den letzten Monaten so gut wie gar nicht mehr voran. Das heißt, wir sehen im Moment eine gewisse Stagnation und es ist nur noch ein Minimalerfolg, den Russland erzielen kann, der auch mit sehr, sehr hohen Verlusten erkauft wird. Und das bedeutet auch, es besteht eine gewisse Hoffnung, dass Putin tatsächlich jetzt interessiert ist, den Frieden zu schließen. Ob seine Vorschläge der Vermittlung im Westen nun aus westlicher Sicht dann der richtige Weg sind, ist eine andere Frage. Aber zumindest sieht man, er möchte schon, dass man auch dann verhandelt, wenn Trump ausfallen sollte. Und das sieht im Moment so aus, zumal Trump ja abgelenkt ist in den Nahen Osten.
Ja, gutes Stichwort. Lassen Sie uns mal Richtung Nahen Osten gucken. Wir hören seit Wochen immer wieder, Trump möchte den Iran neu angreifen. Dann soll es doch zu Verhandlungen kommen. Die Straße von Hormuz soll geöffnet werden. Sie öffnet aber doch nicht. Was würden Sie sagen? Ist das ein Spiel auf Zeit, was dort gespielt wird? Und wer gewinnt dieses Spiel am Ende?
Also das ist einerseits ein Spiel auf Zeit, das ist ein Spiel mit Drohungen, aber wir haben ja doch am Ende des 40-Tage-Krieges seit dem 28. Februar bis zum 8. April gesehen, dass trotz des massiven Einsatzes von Marschflugkörpern, Flugzeugen und Raketen, also Tomahawks zum Beispiel, und dazu kommen noch die israelischen Angriffe, es nicht gelungen ist, den Iran tatsächlich in die Knie zu zwingen.
Also je länger dieser Krieg dauert, desto besser für den Iran.
Das würde ich so einfach auch nicht unterschreiben, weil der Iran natürlich unter sehr großem wirtschaftlichen Druck steht. Er kann sein Öl kaum noch verkaufen, davon ist er aber abhängig und es gibt nicht so viele Landverbindungen, über die er das tun kann. Die Masse läuft eben doch durch die Straße von Hormuz. Und darin ist auch begründet, warum Iran sagt, wir wollen im Gegenzug zu den amerikanischen Forderungen erstmal erreichen, dass ihr die Blockade von eurer Seite aus aufhebt, damit der iranische Handel wieder frei laufen kann. Zum Zweiten, dass ihr die Gelder, die eingefroren sind, freigibt. Zum Dritten, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Und zum Vierten, dass man dann auch wieder, ja, ich würde fast sagen, normale diplomatische Beziehungen ausführen kann und am Ende sogar noch Reparationen zahlt für die Schäden, die in diesem Krieg angerichtet worden sind. Das sind natürlich Positionen, die so einfach nicht zu einem Kompromiss führen können, gerade im Vergleich zu dem, was die Amerikaner fordern und die Israelis fordern. Aber es wird schon eine Möglichkeit geben, Kompromisse zu erreichen.
Ja, nun steht Trump ja auch sehr unter Druck. Ich meine, die Ölpreise sind stark gestiegen, die Düngemittel sind knapp. Es heißt jetzt, eine Nahrungskrise ist durchaus möglich. Gerade auch vielleicht mit Blick in Richtung Vorwahlen. Wie sehr steht Trump unter Druck, diesen Krieg zu beenden?
Ja, zum einen gibt es verfassungsrechtliche Vorgaben. Er kann ja nicht länger als 30 Tage diesen Krieg führen. Das ist nach der Rechnung der Demokraten längst erreicht. Er müsste also Schluss machen. Nach der Rechnung von Trump allerdings nicht, weil er sagt, es zählt hier nur der wirkliche Krieg. Das heißt, die Tage, an denen man gekämpft hat, aber nicht der Waffenstillstand. Und deswegen rechnet er offenbar anders und im Zweifelsfall würde möglicherweise das sogar negieren oder ignorieren. Auf der anderen Seite steht aber der Druck der Wahlen, wie Sie ja zu Recht gesagt haben, die Midterms im November. Hier sieht das nach allen Umfragen in den USA für die Trump-Mannschaft und die Republikaner sehr schlecht aus. Das heißt, der Krieg wirkt sich innenpolitisch sehr negativ aus auf die Trump-Administration und vor allen Dingen auch auf diejenigen, die ihm möglicherweise folgen wollen. Ich denke da an J.D. Vance, Pence, der vielleicht Ambitionen hat, Nachfolger als Präsident zu werden. Für ihn läuft es dann natürlich nicht gut. Und das ist auch der Grund, weshalb den Amerikanern auch aus dieser Sicht die Hände nun gebunden sind. Sie werden eine größere Eskalation wie etwa eine Bodenoffensive nicht riskieren, denn dann würden ihnen alle Fälle in den USA wegschwimmen.
Läuft Trump dann ein bisschen die Zeit davon?
Diesen Eindruck kann man haben, zwar nicht ihm persönlich. Ich kenne keine Ambitionen, dass er im Gegensatz zur Verfassung die eigene Regierungszeit verlängern will. Aber natürlich wird er auch interessiert sein, die Republikaner und vor allen Dingen diejenigen, die der MAGA-Bewegung angehören, weiter am Ruder zu halten. Und insofern muss er natürlich hier auch Rücksicht nehmen. Und dann kann man sagen, ja, ihm läuft die Zeit ein bisschen davon. Der Iran bewegt sich nur in Millimetern und hat ja seine eigenen Forderungen aufgestellt, auch wenn Trump jeden Tag sagt, die Verhandlungen laufen gut, drohte aber auf der anderen Seite 5 Minuten später wieder mit der Eskalation. Das ist also sehr undurchsichtig, was er da tatsächlich plant. Ich befürchte, er plant hier nicht viel, sondern setzt einfach auf Druck und Rhetorik, lässt noch ein paar Truppen aufmarschieren, allerdings nicht die, die für eine Bodenoffensive nötig sind. Bin mir nicht sicher, ob das den Iran beeinflussen wird. Und am Ende muss es eine Kompromisslösung geben, auch aus seiner Sicht. Und er wird wahrscheinlich diesen Kompromiss, der jetzt nicht so ganz so schädlich für den Iran ausschaut, wie das zu Beginn des Krieges aussah, den wird er wahrscheinlich als Erfolg verkaufen und am Ende auch sagen können, ich habe ja gesiegt und der Iran hat jetzt das getan, was ich wollte. Er verzichtet auf die Atombombe.
Herr Richter, ich danke Ihnen für dieses Interview. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Gute, und alles Gute nach Berlin.